eigentlich gab es viele Momente, in denen ich extrem schockiert war von der Wirklichkeit, also der politischen Wirklichkeit. Und das alles waren Momente, in denen ich am Anfang irgendwie noch ganz gut reagieren konnte, aber zunehmend doch auch mir die Worte abhanden kamen. All diese, ja, die Zumutungsbündelung war es, die mich dann eben doch auch hat überlegen lassen, was kann man dem eigentlich entgegensetzen? Oder wie kann ich nicht entgegensetzen, sondern wie kann ich überhaupt wieder dahin kommen, zu schreiben?
Kapitelrauschen, der Literaturpodcast für Mecklenburg-Vorpommern.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe Kapitelrauschen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Nina Abrahams und begrüße heute Heike Geißler im Podcast. Zusammen mit der Leipziger Autorin ergründe ich in dieser Folge, wie sie den eben von ihr beschriebenen Schock über die politischen Zustände in ihrem aktuellen Roman Die Woche in eine Prosa übersetzt hat. Außerdem erfahren wir, warum man manche Fehler im Literaturbetrieb nicht nur ein, sondern sogar zweimal machen muss und was First World Problems damit zu tun haben. Im Anschluss spricht meine Kollegin Anna Ahlers ausgehend von Heike Geißlers Werk mit Stefan Lesker über die Suche nach einer eigenen Stimme aus literaturwissenschaftlicher Perspektive.
Hallo und herzlich willkommen, diesmal aus Leipzig mit der Autorin Heike Geißler. Hallo.
Hallo, ich freue mich sehr, dass ich bei dieser Folge dabei sein darf.
Wir nehmen diese Folge in einem ganz besonderen Ort auf. Wir wollten es nochmal sagen, wir sind in der sehr guten Buchhandlung Rotor Books in den Hinterräumen im Büro und dürfen diese Räumlichkeiten nutzen, da wir ansonsten von Baustellen umzingelt sind.
Richtig, ja, wir haben beide offenbar gerade das Glück, also natürlich Pech, von Baustellengeräuschen umgeben zu sein zu Hause. Und hier haben wir dann einfach nur ein paar normale Buchhandlungsgeräusche, die aber schön sind. Und es ist ja eben meine Buchhandlung, wo ich mich unfassbar zu Hause und wohl fühle. Und deshalb auch wunderbar, dass wir hier sein können, ja.
Also ein schöner Ort mit vielleicht atmosphärischen Geräuschen. Ich hoffe, ihr könnt es uns nachsehen, liebe Hörerinnen und Hörer.
Oder daran Freude empfinden.
Genau, noch besser. Heike, du bist die erste Gästin in diesem Podcast, die nicht aus Mecklenburg-Vorpommern kommt. Ansonsten haben wir diese Ausrichtung, um da die Literatur ein bisschen sichtbarer zu machen, vielleicht auch Nachwuchsautorinnen und Autoren. Aber jetzt strecken wir unsere Fühler aus und freuen uns umso mehr. Und vielleicht, habe ich gedacht, gibt es ja trotzdem einen Bezug zu Mecklenburg-Vorpommern, denn ich habe einen Artikel in der Zeit entdeckt von dir vom Juli diesen Jahres oder auch von anderen AutorInnen. Da hast du über die Ostsee geschrieben und gesagt, in Ermangelung anderer Möglichkeiten bin ich mit der Ostsee verwachsen. Was heißt das denn?
Da haben wir schon schöne Umgebungsgeräusche, nicht wahr? Von den Nachbarn diesmal. Passt ja auch, das sind nämlich Wassergeräusche, wo wir gerade über die Ostsee sprechen. Ja, das war eine Anfrage und eigentlich, also von der Zeit, erschien es das bei der Zeit im Osten, die dann ja doch nicht so vielen zugänglich ist, bedauerlicherweise. Aber ich habe mich sehr gefreut, die kam, als ich im Urlaub war und eigentlich arbeite ich nicht im Urlaub mehr. Das habe ich mir...
Wie man es sich immer vornimmt.
Richtig, und ich mache das, weil ich auch ganz schlechte Erfahrungen damit gemacht habe und eben auch schon in meinem Leben sehr, sehr, sehr erschöpft war. Nicht nur tagelang, sondern eigentlich fast jahrelang. Mache ich es immer disziplinierter, aber da dachte ich, Ostsee, das bin doch ich, ja. Also die Überschrift lautete ja auch, ich bin die Ostsee. Und das stimmt natürlich nicht, vollkommen klar, ich bin es nicht. Aber es gibt so einen Identifizierungsmoment, der doch ziemlich groß ist und hängt damit zusammen, dass ich da immer im Urlaub war mit meinen Eltern. Eher, habe ich auch klar gemacht, nicht so richtig Ostsee, sondern Strelasund, also Boddengewässer. Das sind die, mit denen ich groß geworden bin. Und dennoch gab es immer wieder... Also es gibt diese ganz innige Verbindung zur Ostsee, die ist quasi in mich übergegangen, also irgendwas Epigenetisches vermutlich, das ich dann auch meinen Kindern vielleicht auch noch vererbt habe, was auch immer das ist, aber ja, und das hat, das ist auch, ich glaube, ich bin sonst sehr vorsichtig mit diesem Wort, aber das ist zumindest so ein Gefühl von Zuhause, dass, wenn ich an die Ostsee denke.
Und das ist schon ein starkes Wort.
Ja, genau, aber ganz richtig.
Damit hast du dich jetzt auch für diesen Podcast endgültig qualifiziert.
Stimmt, ja, genau.
Mit dieser Lobeshymne auf die Ostsee, das hört man natürlich sehr gerne als Person, die aus Rostock kommt.
Ja.
Und die Ostsee ist ja auch ein Ort, über den sich sehr gut schreiben lässt, oder? Es gibt doch bestimmt sehr viel Ostsee-Literatur und nicht nur Ostsee-Krimis.
Die Krimis, nicht wahr? Ja, das weiß ich ja gar nicht, weil das habe ich noch nie gemacht. Das war tatsächlich jetzt war ja nicht mein Text richtig über die Ostsee, sondern eher über mich und die Ostsee oder mich als Ostsee, was vielleicht wirklich etwas anmaßend ist und so nicht gemeint. Ich glaube aber schon, es gibt ja auch eine ganz große Tradition. Wenn man, ich war auch mal in diesem Künstlerhaus Lukas in Ahrenshoop an der Ostsee, habe das sehr genossen, diese Mittagspausen am Strand, im Wasser. Und da gibt es ja auch eine weiß ich nicht, also ganz viele Leute, die quasi nicht beruflich schreiben oder so. Viel wird über das Meer, die Ostsee geschrieben. Ich habe es bisher noch nicht praktiziert, den ganz explizit. Aber ich habe ein Arbeitstreffen im Dezember mit einer anderen Autorin, deren Text ich gerade betreue, als Mentorin, und diesen Mittelmeer-Fan, hat diese Liebe auch relativ neu entdeckt, und wir wollten dann eigentlich eine Art, ja, kleines Gipfeltreffen machen, die Ostsee und das Mittelmeer.
Oh.
Mal sehen, was das ist. Aber ich hatte plötzlich und merke, ich habe Lust, mich mit diesem Gewässer, immerhin ja ein Binnenmeer des Atlantiks,
ja,
zu beschäftigen. Ja.
Ja, ich glaube, da gibt's auch ganz viele so Projektion, die Ostsee als Sehnsuchtsort.
Das ist ja bestimmt sicherlich. Und jetzt natürlich auch nochmal neu politisch aufgeladen, muss man immer ja schon. Ja, also ich habe auch da mal mich mit einem Kapitän oder ehemaligen Kapitän eines Eisbrechers in dort im Museumshafen Rostock unterhalten an der Warnow. Da sind, glaube ich, viele auch politisch interessante Geschichten noch zu erfahren, und zugleich natürlich in der Gegenwart auch ganz klar ist die Ostsee ein Meer, das umstrittener ist und anders jetzt beschrieben, weil anders befahren wird sozusagen.
Kommen wir von der Ostsee wieder nach Leipzig. Wir wollen ja heute über dich sprechen. Du bist Autorin, Übersetzerin, auch Teil des Performance-Kollektivs George Behle, und du wohnst in Leipzig. Ich will jetzt aber gar nicht so viel vorwegnehmen, denn ich habe mir für die Vorstellung etwas überlegt. Ich habe gedacht, ich sag immer ein Wort, was vielleicht mit deiner Biografie zu tun hat. Das kannst du selber entscheiden, wie viel du da sagen willst. Und du kannst einfach mit einer Assoziation reagieren. Okay.
Das finde ich sehr schön, weil das ist ein Spiel und ich mag Spiele sehr.
Ach super.
Ja, und ich würde vielleicht nur eins sagen, ich sehe mich eigentlich nicht mehr als Übersetzerin. Also das steht immer noch überall und das steht ja auch sogar auf der Verlagswebsite.
Genau, deswegen dachte ich, das ist richtig, vielleicht eine reputable Quelle.
Das habe ich dann noch rausgestrichen, weil ich das einfach nicht mehr mache. Ganz selten. Ja. Also für Weiterschreiben übersetze ich ab und an noch, weil das auch immer sehr spannende Texte sind, aber ich verstehe mich eigentlich nur noch als Autorin und mache dazu andere Sachen, Performances und so weiter, andere Zusammenarbeiten, aber genau, ja.
Die Autorin und Nicht-Übersetzerin Heike Geisler.
Richtig.
Das erste Wort ist Riesa.
Ah, interessant. Da wurde ich geboren. Stahlstadt. Ich darf immer nur ein Wort sagen oder soll ich mehr sagen?
Nein, du kannst ausführen. Ich darf nur ein Wort sagen.
Ach, das mit den Regeln ist immer kompliziert, nicht wahr? Ja, Riesa, meine Geburtsstadt, Stahlstadt, Stadt an der Elbe. Ab und an leider, also ist natürlich auch irgendwie eine politisch eher rechte Stadt. Da gibt es einige, die da sich in dieser Hinsicht umtreiben, viel zu deutlich. Nudelstadt, die Nudel, wie heißen die denn? Riesa Nudelwerke, Fabrik, weiß ich gar nicht, sollte ich wissen. Die haben mich kürzlich heißt sowas wie vor 2-3 Jahren, noch schwer beeindruckt, weil sie ganz gute gewerkschaftliche Arbeit gemacht haben. Müsste man aber noch verfolgen. Aber es ist, glaube ich, ein aufstrebendes Unternehmen immer noch. Riesa Sicherheitszündhölze gab es auch. Und die haben eine große Skulptur von Immendorf. Nicht so im Zentrum der Stadt. Ja, da habe ich gelebt bis zu meinem Anfang der zweiten Klasse, und war da kürzlich nochmal und weiß gar nicht, wie ich mich fühle, wenn ich vor dem Haus stehe, in dem ich die meiste Zeit meines damals so Lebens bis zur zweiten Klasse eben verbracht habe. Da gibt's kaum Erinnerungen, kaum noch, also fühlt sich fast ein bisschen fremd an, aber ich bin da ab und an und gehe da fremd durch und staune darüber, wie nah die Elbe ist, weil ich das in meiner Kindheit natürlich, ich war so klein, ganz anders erinnere.
Und der Fluss war bestimmt auch größer als Kind.
Als jetzt.
Wenn man jetzt zurückkommt, finde ich.
Ja,
ich
fand ihn jetzt gewaltiger, weil ich nicht wusste, wie nah wir am Fluss waren. Eine breite Straße, da waren wir ganz dicht am Wasser, das war mir nicht klar. Und das fand ich jetzt, also ich fand den Fluss groß, aber das war, bevor wir einen noch einen so heißen Sommer hatten und irgendwie alles vertrocknet. Ja.
Daran anschließend vielleicht, mein nächstes Wort sind eigentlich zwei Wörter. Also ich folge auch die Regeln.
Aber schon bei der zweiten Angelegenheit.
Das zweite Wort, Wörter, ist Kind sein.
Kind sein, ja, Kind sein. Mhm.
Ganz einfach.
Kind sein, das macht man, nicht wahr? Das ist man, eine Zeit auf jeden Fall des Lebens. Das ist die Frage, wie sehr man dann tatsächlich Kind sein darf und die entsprechende Unterstützung erfährt und den entsprechenden Gestaltungsraum. Ich bin absolut kein Kind mehr. Ich bin nämlich schon sehr, sehr, sehr erwachsen. Habe aber den Eindruck, dass mir das gestellt wird, weil ich vielleicht für bestimmte Dinge des, sagen wir auch, des Spielerischen oder so plädiere immer wieder. Aber ich bin absolut nicht dafür, ein Plädoyer auszusprechen dafür, dass ich auch als Erwachsene Kind sein darf, weil Kind sein eben ja auch ganz schön viel Einschränkung bedeutet. Also das Idealisierte wäre auch schon problematisch. Was meint man mit dem Kindsein? Da müssten wir uns viel länger darüber unterhalten. Aber ich bin sehr für Spiel und für Überraschung und für Unterbrechung und Bewegungsspiele auch. Ja.
Ich finde, das ist auch immer gar nicht so einfach. Es wird immer gesagt, man muss sich ein Stückchen Kindsein bewahren. Aber wie soll das gehen?
Ja, also bitte schon in irgendeiner Schachtel und dann ist das was Geordnetes und Verklärtes. Und wer sagt das? Das sind dann, also nein. Nein, man muss sich Freiräume erobern, erkämpfen, so, ja, das. Und wenn man sie schon hat, vielleicht umso besser, aber kein Schächtelchen mit der heiligen aufbewahrten Kindheit, bitte. Oder dem Stückchen davon, dem leider falschen Stückchen dann.
Das nächste Wort, da bin ich gespannt, Funkadelic.
Funkadelic, Funkadelic. Funkadelic ist Chemnitz, oder? Yes, das war ein Club. Ich glaube, da habe ich mal drüber geschrieben, ein Artikel für den Stadtstreicher oder so.
Ich habe es tatsächlich von woanders her.
Gott, hast du. Jetzt kriege ich ja Angst. Ich glaube, da war ich mal, aber nicht so oft.
Es war nicht der Ort der Jugend.
Nee, okay. Fuchsbau. Ich war immer eigentlich im Fuchsbau mit so einem gefälschten Schülerausweis.
Ach so, der alte Trick.
Der alte Trick und echt schlecht gefälscht. Also ich glaube, der ist so richtig
mit lässig. Tintenkiller oder mit Nagellack und übermalt?
Tintenkiller und wegkratzen und nachher ist der Papierausweis dann auch ganz aufgeraut und so. Also das war wirklich zu offensichtlich. Und ans Funkadelic erinnere ich mich nur, dass ich über den Inhaber oder Betreiber damals auch einen Artikel geschrieben habe und eben für den Stadtstreicher ein Porträt.
Der Stadtstreicher ist?
Ein Stadtmagazin in Chemnitz,
ach so.
Mittlerweile in einem ganz anderen Format, das, ja, also quasi ist gar nicht mehr, was es damals war. Auch es gibt noch eine andere Leitung, eine andere Chefredaktion. Aber damals, als ich dort war, war das schon noch ein ganz lustiger Begegnungsort und zum Teil bin ich, glaube ich, auch dort ins Erwachsenenleben hinein sozialisiert worden, auch nicht nur auf beste Art, aber in diesem Funkadelic, genau, ich hatte den Betreiber interviewt und der hat mir auch Getränke zum Kosten gegeben und ich weiß, dass ich da das erste Mal erlebt habe, wie Menschen vor meinen Augen zu Hunden werden, wenn ich Alkohol trinke.
Oh,
durch
das ist ja
Blurry Side. Ja. Und wahrscheinlich eben auch die Fehlsichtigkeit, die ich sowieso habe.
Ich fand Funkadelic auch einfach einen guten Namen.
Ja, wer weiß. Aber woher weißt du das? Das kannst du mir doch gerne nachher sagen, aber.
Das habe ich aus einem Video vom YouTube-Kanal des Surkamp Verlags, wo du mit einem anderen Autoren gewartet hast. Das Format heißt Warten auf. Da seid ihr so auf einem Fußballfeld.
Ah, ich verstehe. Und dann habe ich sicherlich erzählt, wie ich mit wie Silvio Meissner, der Fußballer, mich schier ignoriert hat. Ich fand ihn ja auch nicht toll.
Nein, natürlich nicht.
Genau. Ja, lustig. Ich weiß gar nicht. Ja, das ist ganz interessant, diese kleine Schlaufe noch, was passiert, wenn man Dinge erzählt. Also mir geht es oft so, es wird etwas erzählt, das eine Erinnerung ist, just in dem Moment irgendwie ausgegraben oder aufgepoppt eher und dann ist sie auch weg. Das ist wie erledigt. Also ich weiß dann nicht mehr, dass ich in diesem Club war oder so, sondern es ist total nebulös. Das finde ich ganz spannend, wie verbreitet es ist, aber ich erlebe es bei mir ganz oft, mich nicht mehr erinnern zu können an Dinge, die ich vorher noch erzählt habe, weil sie auch dann nicht mehr wichtig sind. Einmal erzählt, wie nochmal angeguckt, okay, kann weg.
Bis es jemand im Interview ausgelernt.
Ja, danke schön.
Das nächste Wort lautet Universität.
Universität, ja. Was ist das? Definitiv ein Ort, an dem ich mich nicht sonderlich wohlgefühlt habe, den ich persönlich sehr idealisiert habe. oder es sind halt Orte, ich habe in einigen Orten studiert, immer noch ein von mir im Prinzip geschätzter und auch ja sehr hoch geschätzter Ort, aber ich habe da nicht funktioniert, also nicht mal das, ich konnte da nicht mehr funktionieren, ich habe mich da auch nie wohlgefühlt, ich kam nicht mit all den Menschen, KommilitonInnen klar.
Oder warum?
Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, also ich konnte nie meine Kräfte einteilen. Ich fand auch Seminare, wo man irgendwie dann nur wartet, dass man sein Referat hält. Man hört viele schlechte Referate von gelangweilten Leuten, die nur ihren Schein wollen. Und die Fähigkeit, irgendwas zu machen, bloß um einen Schein zu kriegen, also sprich Zeit abzusitzen, diese Fähigkeit ist mir wirklich nicht gegeben. Und zugleich war ich überfordert von Mitmenschen einfach. Nicht, weil die besonders anstrengend gewesen wären, sondern schier, weil sie da waren. Und das wusste ich damals noch nicht, dass ich das nicht kann. Ich bin nicht gemacht für solche Orte. Jetzt weiß ich das.
Trotzdem hast du an zwei Orten studiert, nämlich in Dresden und in Halle.
Ja, und in Leipzig und in München.
Ach.
Ja, und in Chemnitz.
Das Internet weiß doch nicht alles.
Das Internet, ach ja, keine Ahnung, aber ich weiß es.
Kommen wir vielleicht zu was Schönerem. Wenn es die Universität nicht ist, dann ist das nächste Wort rosa.
Ja, Farbe und mein erstes Buch hieß so, genau.
Das ist schon 2002 rausgekommen.
Richtig, und ich habe festgestellt, ich habe zumindest, was das Veröffentlichtsein angeht, jetzt auch 20-jähriges Jubiläum. Also ich habe es Betriebsjubiläum genannt, ich habe auch einen kleinen Text darüber geschrieben, den ich jetzt schon zweimal in Berlin vorgelesen habe, einmal im CCA, einmal im Brechthaus. Das fand ich aber einen ganz schönen Moment festzustellen, ach ja, ich bin seit 20 Jahren in diesem Geschäft. Was ja auch ein Business ist. Und genau, ja, rosa ist ein krasser Text. Also ich würde den jetzt gar nicht nochmal lesen wollen. Das habe ich auch zwischendrin nicht mehr. Mache ich ihn. Ich lese ja meine Bücher nicht nochmal. So. außer bei Lesungen. Aber ja, also ich finde den doch sehr irgendwie wild und zugleich auch überraschend. Also ich glaube, der Text überrascht mich, wenn ich an ihn das, was ich von ihm erinnere, das hatte schon noch sehr, sehr viel Kraft, aber auch sehr viel Verzweiflung.
Fühlt man da auch eine gewisse Art von Stolz, wenn man weiß, jetzt ist es schon 20 Jahre her?
Stolz ist nicht so ein mir vertrautes Gefühl. Also ich bin stolz wie verrückt auf meine Kinder und manchmal darauf, wenn uns als Familie oder mir mit Freundinnen in Kollaboration was Schönes gelingt, so dann ist es aber eher Freude als Stolz, ja, aber so mit aller Vorsicht, nee, beruflich nicht stolz, sondern das ist eigentlich immer auch, also ich wundere mich manchmal, dass das schon so lang geht und dass das noch der Beruf ist, den ich habe, den ich mir auch errungen habe. Am Anfang war ich auch unsicher, ist es mein Beruf, ja? Was ist denn das überhaupt für ein Beruf? Mittlerweile habe ich ihn und frage mich aber, was kommt noch dazu? Also wie wird es auch nicht fade? Wie bleibt es interessant? Wie lenkt man sich auch davon ab oder fügt dem, was man leisten muss, wenn man in dieser Branche arbeitet, nämlich an Veröffentlichungskreisläufen teilnehmen und Pressearbeit und so weiter, wie fügt man dem Dinge hinzu, die das für mich selber interessant machen, sodass es auch immer wieder was Neues auf mich zukommt? Das wäre jetzt so irgendwie die Frage, aber insofern, ich glaube, es ist schon ein Job, der mindestens das Potenzial hat, einen immer wieder noch mit neuen Menschen, neuen Angelegenheiten zu konfrontieren. Und das macht mich überhaupt nicht stolz, aber echt froh und glücklich.
Sind auch schönere Wörter.
Stolz.
Ja,
das ist ja, ich habe es auch im Buch, fällt mir gerade ein, was mir zu stolz einfällt, genau.
Das nächste Wort passt, glaube ich, ganz gut dann eben auch zu dieser Karrierefrage vielleicht, nämlich Lücken.
Lücken kann man lesen, ja. Lücken, tolles Wort. Warum? Ich weiß gar nicht. Aber weil ich damit wirklich nur gute Dinge verbinde. Nämlich ist es, was ich schon sagte, Lücken kann man lesen, eine Zusammenarbeit mit Annalena von Helldorf, die eine so ungeheuer wichtige Freundin für mich ist, aber eben auch Kollaborateurin. Ja, wir treffen uns demnächst tatsächlich und wollen endlich wieder zusammenarbeiten. Aber wann immer wir uns treffen, ist es etwas, es beginnt sicherlich privat, aber es geht in etwas über, dass wir setzen uns sozusagen arbeitend miteinander auseinander, mit der Welt und so weiter. Und das macht so viel Spaß, weil es vollkommen sinnvoll ist. Vielleicht nicht unbedingt das Ergebnis für alle dann in jedem Fall, aber für uns extrem sinnvoll, diese Art des Zusammenkommens und so bereichernd. Und Lücken kann man lesen, ist eine Heftreihe, die eigentlich, wir haben uns eine Fernsehserie ausgedacht, die, ich glaube, die Geschicke des Dr. Horton, wir haben es lange nicht mehr fortgesetzt und es gibt immer mal noch neue AbonnentInnen, die dann auch keine Hefte geschickt bekommen, weil es die gibt's nicht mehr eigentlich, ja. Aber wir wollen weitermachen und wir werden auch weitermachen. Vertrieb ist ein großes Problem, ja, wenn man es selber macht. Also ich bin die langsamste Vertriebsmitarbeiterin, die man sich nur denken kann. Aber das ist ein sehr schönes, sehr spaßiges Projekt.
Das letzte Wort, jetzt kommt's, Montag.
Ja, Montag, genau, der Montag. Ich habe früher Montage gehasst.
Warum?
Ja, Schule.
Schule, ne? Ja, Klassiker.
Ich habe es so gehasst. Ich habe wirklich alles versucht, um nicht in die Schule zu müssen. Und es ist mir auch sehr oft geglückt.
Simuliert? Krankheit?
Ja, auch. Aber ich hatte zum Glück immer, also immer es übertrieben, aber ich hatte sehr, sehr oft Nasenbluten.
Ich auch.
Wirklich?
Ja.
Wie oft?
Als Kind wirklich oft. Und jetzt kommt es immer mal so alle dreiviertel Jahre wieder für ein paar Tage. Und dann beruhigt es sich irgendwie wieder.
Ja.
Hast du auch mal dir die verölen lassen?
Ja, ständig.
Und hat das bei dir
gar nicht,
ne?
Nein. Okay. Wir vergessen das Thema Literatur.
Ja.
Nur noch über Nasenbluten. Hat man dir auch immer gesagt, dass es aufhört, wenn du erst deine Tage hast?
Nein.
Ja, echt? Mir hat man das gesagt.
Das aber hat gar nicht gestimmt, ne? Oder doch?
Ehrlich gesagt weiß ich das nicht, weil ich habe meine Periode auch erst so spät bekommen, nämlich mit 16 und dann auch so stark, dass da vermutlich wirklich nicht mal mehr Blut für mein Herz übrig war.
Oh Gott.
das kann ich nicht mehr sagen. Aber das Nasenbluten hat sich tatsächlich mit dem Aufwachsen beruhigt. Also da war schon so eine Weisheit in dem, was mir sagte. Nur fand es wirklich doof, wann immer ich das hatte, bei jedem Familienfest oder bei 1. Mai-Demonstrationen. Immer hat irgendwer gesagt, wenn du erst deine Tage hast. Also das ist, fand ich einfach so ein bisschen übergriffig, ja. Weil ich habe meinen Vater gefragt, ob man ihm das auch, also vielleicht weiß, er hatte das auch als Kind nicht so stark wie ich, aber hat man ihm das auch gesagt? Was eigentlich, wenn du erst, keine Ahnung, den ersten Samenerguss hast? Das ist auch nicht so ganz gleichwertig, aber dann hört's auf. Aber dem hat man sowas nicht gesagt, ja. Aber
komisch.
Richtig, aber es hat aufgehört und ist ähnlich wie bei dir, ab und an kommt es wieder und dann finde ich es auch fast ein bisschen schön, weil ich war früher sehr panisch, ich hatte immer Taschentücher en masse dabei und immer 20 unter meinem Kissen, ich hatte wirklich Angst vor dem, panische Angst vor diesem Blut.
Man merkt, komplexes Thema, wir können noch viel länger.
Aber separat, nächstes Mal reden wir über alle Flüssigkeiten.
Wir waren eigentlich beim Montag.
Stimmt. Oh Gott, das hatte ich ganz vergessen. Ja, da sind wir vollkommen abgeglitten, aber war auch spannend. Montag eben, also meine persönliche Abneigung historischerweise sozusagen gegen diesen Tag habe ich schon erwähnt. Ich habe die mittlerweile nicht mehr, weil ich ja doch ein ziemlich frei bestimmtes Leben habe und tue, was mir Spaß macht. Ab und an. So, aber ich freue mich auf den Montag mittlerweile. Und aber der spielt natürlich eine Rolle in meinem Text. Also da ist es der Montag, der sich vervielfacht und auftritt eigentlich auch fast als so ein terroristisches Element. Ja, die Woche unterbricht noch einen Montag, aber es ist auch schon Dienstag. Egal, noch einen Montag. Und es ist eben dieser so ein bisschen verquer und auch brutal politisierte Tag, der Tag der Montagsdemonstration, aber eben auch der eher neuen, jetzt wird es ja gleich nochmal neue Montagsdemonstration geben, bleibt also spannend. Mhm. Aber eben fast so diese quasi Querdenker, Legida, Pegida, die alle montags demonstrieren gingen und die natürlich die Woche unterwandert haben, weil sie das Leben unterwandert haben und brutalisiert, um es nochmal zu wiederholen, in jedweder Form, rhetorisch, faktisch, genau, und deswegen eben dieser Montag.
Das ist ein Wochentag, der sehr oft vorkommt in deinem aktuellen Roman Die Woche. Und ich wollte eigentlich später auf den Roman kommen, aber wenn wir jetzt schon mal dabei sind, würde ich sagen, steigen wir einfach bei der Woche ein. Es geht in diesem Werk um zwei proletarische Prinzessinnen. Die Ich-Erzählerin und ihre Freundin Konstanze und die erleben, wie du schon ganz richtig gesagt hast, eine ja sehr ungewöhnliche Woche in Leipzig eben auch. Auf Montag folgt nicht Dienstag, nein, es kommt wieder ein Montag. Irgendwas ist total fundamental aus den Fugen geraten, vielleicht gesellschaftlich, vielleicht politisch. Irgendwas ist da los und es gibt noch viel mehr Themen, eben die berüchtigten Montagsdemonstrationen, Themen wie Gentrifizierung, Entmietung, wie eine Stadt sich verändert und noch viel mehr. Und das Buch hast du vorgestellt, im Frühjahr diesen Jahres kam es raus, unter anderem bei der Pop-Up-Buchmesse im
Stimmt.
Frühjahr.
Ja.
Da habe ich dich auch gesehen bei deiner Lesung tatsächlich. Werk 2 war es, glaube ich.
Ja, ja, ja.
Genau. Und das Buch wurde im Nachhinein dann auch ja sehr viel und anerkennend besprochen, wie ich fand. Mich hat jetzt noch interessiert, wie du zum Schreiben dieses Textes kamst, in was für einem Moment war das?
Moment.
Längerer ja, also, Moment wahrscheinlich.
Also mehrere. Also ich habe ja auch bei diesem Buch, und ich will das jetzt mal gern unterbrechen, weil es auch gut ist, schneller zu sein, aber auch dieses Buch erschien ungefähr, weiß ich nicht, ich glaube 7 Jahre nach dem Buch davor, nach Saisonarbeit. Ja. Bei Saisonarbeit war ich auch, dem Buch bin ich partiell immer noch unterwegs, aber das wurde auch übersetzt, da hat man da nochmal Lesungen, also das schleppte sich und, aber eigentlich gab es viele Momente, in denen ich extrem schockiert war von der Wirklichkeit, also der politischen Wirklichkeit, der ja Wirklichkeit natürlich auch irgendwie der Migrationsprozesse, die sichtbarer geworden sind, der ertrinkenden Menschen im Mittelmeer, unsere vermeintliche, also die eigentlich aufoktroyierte Ohnmacht, nicht handeln dürfen und quasi gerichtlich argumentiert oder so juristisch argumentiert nicht handeln dürfen. All diese Dinge, die immer wieder versucht haben, Menschen einzusortieren in Menschen nicht mal zweiter Klasse, ja, sondern fällt mir wirklich nur das übelste Vokabular dazu ein. Dann dazu natürlich Brexit, Trump, der an die Macht gekommen ist, ein immer größer werdender Erfolg der AfD in Sachsen, aber auch letztendlich vielleicht doch Gesamtdeutschland. Und das alles waren Momente, in denen ich am Anfang irgendwie noch ganz gut reagieren konnte, aber zunehmend doch auch mir die Worte abhanden kamen und ich ganz viel als Zumutung empfunden habe. Also ja, das Kreisen der Hubschrauber, die Demonstrierenden überwachen, die unterschiedlichen Blöcke, da gab es ja dann eben zum Glück in Leipzig auch sehr viele Proteste gegen Legida und so weiter. Sehr starke und erfolgreiche Proteste. All diese, ja, die Zumutungsbündelung war es, die mich dann eben doch auch hat überlegen lassen, was kann man dem eigentlich entgegensetzen? Oder wie kann ich, nicht entgegensetzen, sondern wie kann ich überhaupt wieder dahin kommen, zu schreiben, zu formulieren, und nicht nur unterzugehen die ganze Zeit. Also ich ging unter, das war so ein Gefühl davon. Und dann sind Texte entstanden, das waren am Anfang auch Briefe. Also der Text hatte noch nicht die Wochenstruktur, sondern ging eigentlich aus Briefen hervor, die geschrieben waren an Liebe X, lieber X. Und irgendwann war mir klar, Briefe werden es wohl nicht. Ich brauche was anderes. Und dann habe ich an diese Woche gedacht. Und ganz wichtig eben auch in diesem Text sind mir Versuche, ja, diese Zumutung eigentlich zu überwinden. Also wie kann man protestieren? Das ist auch eine Frage. Wie lässt sich protestieren? Und dafür schien mir dann irgendwie auch die Wochenstruktur die richtigere zu sein als die Briefstruktur.
Ich fand das auch eine sehr schöne Idee beim Lesen. Also mir hat das Buch auch sehr gefallen. Obwohl ich am Anfang, als ich zum ersten Mal einen Auszug davon gehört habe, noch gar nicht wusste, dass es so wird. Denn zuerst gehört habe ich davon eben beim Bachmann-Preis 2021, wo du den Text gelesen hast, der jetzt den Anfang des Buches die Woche bildet. Du warst auf Einladung von Insa Wilke aus der Jury dort, sogar zum zweiten Mal. Du warst schon mal 2008 beim Bachmann-Preis.
Ja, Fehler muss man immer zweimal machen.
Okay, da möchte ich noch drauf kommen später. Ich wollte aber erstmal vielleicht fragen, wie man in so einen Wettbewerb hineingeht, auch wenn es jetzt das zweite Mal ist. Aber man präsentiert ja etwas ganz Neues einer Öffentlichkeit. Das ist ja wahrscheinlich schon mal gar nicht so einfach, stelle ich mir so vor als Außenstehende. Mhm. Und dann aber auch noch einer ja durchaus harten Jury. Wie ist das?
Ja, mindestens aufregend. Komisch ist, das ist mir erst klar geworden, als alle Lesenden des Jahres 2021 dann veröffentlicht wurden. Es gibt ja immer diesen einen Tag, weiß ich nicht, wann es ist, Anfang Juni vielleicht, werden die Namen bekannt gegeben und dann stellte ich fest, ach, das wollte ich ja gar nicht. Also diese Öffentlichkeit, das ist natürlich total naiv, weil man das alles wissen muss. Aber ich hatte das ausgeblendet. Tatsächlich war es so, dass Insa Wilke mich gefragt hat, ob ich Text habe. Sie hat mich angeschrieben und ich habe gedacht, nein, habe ich nicht. Und dann fiel mir ein, ach Moment, ich habe ja gerade einen Text fertig, da erscheint ja mein Buch. Ich habe ja. Und habe ihr dann auch nach Rücksprache mit meiner Agentin und meiner Lektorin was geschickt. Und sie hat gesagt, sie will mich unbedingt mitnehmen nach Klagenfurt. Und das hat mich total gefreut, weil es ich schätze sie sehr als Kritikerin und auch als Mensch sozusagen, der sie sowieso ist. Und ihre Meinung, ihr literarisches Urteil bedeuten mir was. Und das war ein schöner Moment. Insa Wilke mag den Text, der gleich als Buch erscheint. Und man weiß ja noch nicht, wer mag so ein Buch? Ja, wie kommt das an? Man ringt sich da irgendwie jahrelang letztendlich, aber monatelang mindestens, irgendwas ab. Und ja, wie wirkt das? Also das war eine schöne Resonanz. Und ich war dann, hab dann nicht mehr nachgedacht. Und ja, das will ich. Und nachher merkte ich dann, eigentlich taugt mir das nicht. Ich bin nicht so gern exponiert. Mhm. Und man kann beim Fernsehen leider ganz, ganz wenig kontrollieren. Das Fernsehen ist echt so eine Dampfwalze.
Eine feste Sache wahrscheinlich.
Ja, da sind so viele Konstrukte, so viele Vorstellungen. Auch danach gab es ja noch Beiträge, dann es war im Frühjahr, als das Buch erschien, weil es ja die Buchpreisnominierung gab. Und es ist immer toll, alle freuen sich, das Fernsehen kommt. Das bedeutet viel Aufmerksamkeit. Auch immer noch, ja. Aber Fernsehen, die bauen dir deine Wohnung um und so.
Wirklich?
Naja, nicht umbauen, aber sie räumen um, damit stellen das Bild gut aussieht. Und hier das Deckchen, die Serviette unter dem Blumenstrauß. Und ich denke, oh, das sieht ja aus wie irgendwie bei Jane Austen oder so. Das ist doch gar nicht mehr meine Wohnung. Aber ich habe dann, mache das dann auch manchmal falsch. Ich bin dann die beobachtende Person und sage nicht mehr, nee, so nicht. Also mit mir gibt's das nicht. Weil Gott, was soll man noch alles kontrollieren? So. Und Klagenfurt ist natürlich ein ganz krasser Moment von Abgabe von Verantwortung, sich einem Prozess einverleiben, wo man natürlich auch angenagt werden kann. Und da fand ich es aber eigentlich dann erstmal ganz gut, dass es noch das digitale Modell war. Also ich war nicht vor Ort, sondern coronamäßig waren alle Lesenden noch wo auch immer. Und ich war hier bei Rotor Books.
Genau.
Und es war schön, weil ich einfach in guter Gesellschaft war, als ich diese nicht nur angenehme Rückmeldungen bekam auf den Text, ja.
Genau, da würde ich gleich anschließen wollen, denn die Jury-Diskussion war ja durchaus kontrovers, würde ich sagen. Und gleich am Anfang haben zwei JurorInnen richtig losgelegt. Philipp Tingler, der durchaus für seine scharfe Zunge, würde ich sagen, bekannt ist, hat von Betroffenheitslyrik gesprochen. Und Mara Delius kam gleich hinterher und hat gesagt, First World Problems. Fandest du diese Kritik unfair? Was hast du da gedacht?
Also mit Betroffenheitslyrik kann ich irgendwie nicht so viel anfangen, das weiß ich nicht. Das ist mir vollkommen egal, das setze ich nicht ins Verhältnis zu meinem Text. Was Mara Delius sagt und auch andere Dinge, die gesagt wurden, ja, das stimmt. Also da kann ich gar nicht dran rütteln. Natürlich sind das First World Problems. Aber erstens sind sie halt auch relevant und zweitens geht der Text genau damit ja um. Also der breitet ja, so, es ist ja auch eine Art Inventurelement und der Text sagt genau, was ist der Status quo, wo steht man, wo stehen diese Protagonistinnen und exakt, genau, die ertrinken nicht gerade in einem Fluss oder in einem Meer, weil sie fliehen müssen, aber betroffen sind sie auch und sie sind natürlich auch befähigt dazu, Bericht zu erstatten und die Stimme vielleicht auch zu verleihen und so weiter. Also da, was mich daran überrascht hat, war der Moment, also der Text macht vieles davon klar, von seiner Position und auch von seiner Angreifbarkeit. Also der Text ist nackt und dass das nicht erkannt wurde, dass der Text sich nackt macht und quasi seine Kritik auch, also sowas wie zu Füßen legt. Ja, hier, ich weiß genau, wie du diesen Text kritisieren kannst und du machst es jetzt, aber merkst du nicht, dass der Text dich befähigt dazu? Und Mara Delius war ja übrigens dann, sie hat ja doch für meinen Text gestimmt am Ende, das habe ich gesehen und manches von ihrer, genau, also ich glaube, sie hatte auch ganz gute Vorlagen eigentlich gegeben, die aber immer sehr bereitwillig, fast zerstörerisch genutzt wurden, ja, also da wurde schon ordentlich rumgefleddert und sich geweidet an der Kritik, die man dann gerade formuliert und das war ganz eklig und machistisch auch, und interessant. Also ich hätte damit nicht gerechnet, aber das ist ganz spannend. Man weiß dann wieder, wo so ein Betrieb auch steht, ja, oder wie funktioniert eine Öffentlichkeit, das weiß man auch vorher schon. Deswegen, Fehler macht man immer zweimal, stimmt nicht ganz. Einmal hätte gereicht, nie nach Klagenfurt zu gehen, wäre noch geiler gewesen, aber sinnvoller gewesen sozusagen, ja, aber ich hatte nicht den Schneid, oder es ist natürlich auch ein berufliches Erwägen, wie geht man damit um, mit dieser Notwendigkeit, Aufmerksamkeit zu erzeugen für ein Produkt oder für auch ein Lebensmodell. Ich will das ja gern weiter betreiben, das heißt, ich muss Geld generieren. Und gern auf die schreibende und veröffentlichende Art. Aber ich ziehe immer deutlicher diese Grenze. Also ich würde eben auch nicht mehr alles mitmachen, nur weil man dafür dann doch auch noch ein bisschen Geld bekommt oder auch im Gespräch ist. Genau, aber Insa Wilke mache ich trotzdem noch.
Ich finde, das ist auch immer dieser Zwiespalt beim Bachmann-Preis, auch ich als Zuschauerin. Einerseits ist es natürlich eine wahnsinnige Plattform. Ich glaube, da schauen schon viele Menschen zu. Mhm. Aber andererseits hat das für mich auch immer auch so elitäre Züge.
Natürlich, ich meine, wann läuft das denn, ja? Also tagsüber.
Da 3 Tage in der Woche durch. Wer kann das
denn angucken?
Also, Studierende wie ich.
Ja, genau. Aber auch du musst eigentlich dann dafür vielleicht irgendwas schwänzen. Oder es wird eingepreist in dein Studium. Ich weiß, im DLL wird, glaube ich, manchmal geschaut. Aber genau, also das ist natürlich. Ich mag das Format total gern. Ich schaue es mir gern an. Ehrlich gesagt lieber die Diskussion als die Lesungen.
Ja.
Aber ich kann es meistens auch nicht gucken. Auch dieses Jahr konnte ich es nicht schauen. Da habe ich selber gerade einen Workshop gegeben in Zwickau. Ja. Und am Wochenende zumindest so verpasst. Also ist definitiv ein elitäres Format. Ja, und ich schreibe ja auch eine Literatur, die jetzt auch keine Bestseller-Literatur ist. So, der Großteil des Literaturbetriebes ist schon eine elitäre Angelegenheit.
Auf jeden Fall. Mm. Eben von diesen elitären Zirkeln, nenne ich sie jetzt mal, gab es aber dann doch aus dem Buch, was aus dem Text geworden ist, viel positive Aufmerksamkeit. Du hast eben auch schon die Nominierung für den Preis der Leipziger Buchmesse in diesem Jahr angesprochen. War das dann vielleicht auch eine schöne Genugtuung oder sind dir so offiziöse Auszeichnungen gar nicht so wichtig?
Naja, sie sind schon wichtig, doch. Also ich habe mich wahnsinnig gefreut. Ich wusste das ja vorher. Man hat mich informiert, auch der Verlag wird ja darüber vorher informiert, wenn die Listen so kurz sind.
Wie läuft das eigentlich, darf ich mal fragen? Läuft das eigentlich ab? Reicht man sich da selber ein?
Nee,
oder?
Das machen die Verlage. In meinem Fall war es so, dass die Jury das Buch angefragt hat. Also der Verlag hatte sicherlich andere Bücher eingereicht. Und das Buch wurde angefragt und gelesen und nominiert. Und so ist es eigentlich immer. Also die Verlage reichen ein bei diesen Preisen. Aber gibt ja auch Sachen, wo man sich selber bewerben kann. Nur da halt nicht. Ich glaube, dann wäre das zu viel. Sie versuchen das auch übersichtlich zu halten. Und wenn jeder Verlag nur 2, maximal 3 Publikationen bei anderen Preisen einreichen darf, dann ist es immer noch viel, aber bleibt zu bewältigen. Und genau, man erfährt es dann vorher und ohne Frage habe ich das natürlich in der Familie schon erzählt und fand es super. Also was für eine schöne Anerkennung und auch hier wieder, also Genugtuung wäre nicht so, wäre nicht das Wort, ja, dann, aber auf jeden Fall hat es mich total gefreut und erleichtert, weil das ist mein erstes Buch bei Suhrkamp, ich habe jetzt nicht mehr gedacht, dass sie diese Entscheidung, mich als Autorin aufgenommen zu haben, vielleicht bedauern, wenn ich da in Klagenfurt so schlechte Kritik bekommen habe. Hat mir der Verlag sehr glaubhaft deutlich gemacht, dass die natürlich mich weiterhin als Autorin schätzen und publizieren. Aber trotzdem ist so eine öffentliche Anerkennung toll. Und toller noch, wenn man die dann auch gewinnt, weil das bedeutet halt auch Geld.
Ja.
Und gar nicht so wenig. Aber genau, schönes Stichwort, ich habe den ja nicht gewonnen, den Buchpreis. Ich glaube, da hätte es 15.000 Euro gegeben und mindestens, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Jedenfalls aber so nett, wie die hier sind, Anke und Lisa von Rotorbus, die haben mir dann einen quasi, ich glaube, immer wieder einen Gutschein gegeben. Ich kann einfach 15.000 Kaffee hier trinken. Auch davor durfte ich schon gratis trinken. Insofern weiß ich gar nicht, was das
Wie viele hast du denn schon weg?
Ja, wir haben ein bisschen aufgehört zu zählen, aber Ach das so. Ist definitiv noch über 14.000 und es ist auch noch über, ich habe noch mehr als 14.900 Kaffee oder andere Getränke. Aber deins geht auf meine Liste.
Ja, wir trinken hier einen Tee nebenbei. Ja. Ja, das ist doch auch was wert. Kaffee geht auch immer.
Ja.
Ich würde jetzt noch mal kurz inhaltlich gern was fragen wollen. Und zwar, genau, erstmal habe ich nämlich ja ein bisschen recherchiert, was du alles so zu die Woche irgendwo erzählt hast. Und du hast mal auf einem Panel gesagt, dass du zuerst einen anderen Namen für den Roman im Gedächtnis hattest. Der wurde dann aber irgendwie abgeschmettert. Jetzt würde mich extrem interessieren, wie der denn gelautet hätte. Darfst du das verraten?
Oh, ja, logisch, das kann ich verraten. Präzise Torheit ist der Titel. Präzise Torheit. Taucht auch im Buch auf als Bildbeschreibung. Das ist ja eine, was ist das eigentlich? Eine Grafik von Goya, Francisco Goya, die mir, weiß ich nicht, genau, ich habe die mal in einem Zirkusbuch gefunden, das gefiel mir total. Also eine der Reiterin steht auf, nee, sie reitet eben nicht, sie steht auf dem Pferd. Eine Dame steht auf einem Pferd und das Pferd steht auf einem Hochseil im Zirkus. Und das Bild heißt Präzise Torheit, beziehungsweise wurde so übersetzt. Den ursprünglichen Titel habe ich jetzt just schon wieder vergessen, aber es ist schon eine sehr interpretierende Übersetzung. Also, und das war der eigentliche Titel für mich. Aber auch mit Unsicherheit. Also der Nur definitiv ist, hat es Elemente, also das Buch hat Elemente dieser präzisen Torheit, die Lehreinheiten, diese Kurseinheiten, die da drin sind, das alles spielt mit so einer präzisen Torheit, also Präzision und Dummheit, Genauigkeit und Scheitern. Aber ich glaube eben, dass man das Scheitern oder den Fehler immer auch riskieren muss, um eventuell erstens genau zu sein und zweitens vielleicht auch irgendwie ein Stück weiterzukommen und besser zu sehen und besser fragen zu können, was wollen wir eigentlich jetzt, da wir hier sind? Ja, was wollen wir gesellschaftlich? Was wollen wir? Aber es war dann irgendwann gab es den Moment, wo ich auch persönlich wusste, das Buch braucht einen einfacheren Titel. Diese präzise Torheit macht mich ganz kirre. Und dennoch schreibe ich an einem Text, der präzise Torheit heißt. Also ich beanspruche diesen Titel. Nach wie vor. Den gebe ich nicht auf. Kann auch sein, dass das nie ein Buch oder eine andere Publikation dieses Titels geben wird, aber das ist schon, ich mag den, ich mag die, auch das Bild nach wie vor und diese Wörter, präzise Torheit.
Torheit ist vielleicht ein gutes Stichwort. Ich habe nämlich beim Lesen gedacht, dass das Buch für mich unglaublich viele Zugänge hatte. Also wir haben die Demos an den verschiedenen Montagen, die anderen Themen wie Gentrifizierung und so weiter, das habe ich schon gesagt, aber auch ein Thema wie Mutterschaft eben durch diese tolle Figur des ungeborenen Kindes, das unbedingt geboren werden will, fand ich auch sehr schön. Und ich habe es dadurch auch durch diese verschiedenen Zugänge sehr politisch gelesen, obwohl es ja gar nicht so explizit politisch beschreibt oder mit dem der Nase drauf zeigt. Also wie hast du da die Form gefunden, dass es eben nicht so mit der Nase drauf ist?
Ja, das ist eben genau die Frage. Erstens, weil ich selber auch eigentlich alle Klarheit doch dann immer wieder verwirbele und mich immer wieder frage, sehe ich die Sache richtig? Ist das jetzt, ist meine Position irgendwie adäquat? Und es ist natürlich auch Literatur und nicht im Sachbuch. Und Figuren sorgen sofort für ein gewisses Maß an Unordnung, weil sie es sei denn, ich kontrolliere das maximal, weil sie aber so einen eigenen Text entwickeln und folglich nicht meine, erstens sowieso nicht meine Klaköre sind und eben auch nicht mein ganz privater Chor, der irgendwie so einen ganz präzisen, nachvollziehbare Agenda zum Ausdruck bringt. Aber vor allem geht es auch irgendwie immer darum, eine Form von sehr konstruktiver Unsicherheit oder Befragung wirken zu lassen. Das heißt, wenn ich auch merkte im Text, ich halte da jetzt inne, ich will nicht weiterschreiben, warum eigentlich? Oder ich weiß nicht weiter. Und dann habe ich nicht versucht, auf Biegen und Brechen diesen einen Strang oder diesen einen Absatz weiter zu erzählen, weil das natürlich irgendwie ruhiger wäre und besser für den Lesefluss und sondern auch dann immer wieder gedacht, gut, hier geht's nicht weiter, jetzt muss ich anders weiter und will verstehen, was ich eigentlich zum Ausdruck bringen will und will zum Ausdruck bringen, was ich nun mal gerade zum Ausdruck bringen möchte. Und das eine ist eben schreibend etwas umsetzen, das ich schon weiß, und zugleich schreibend umsetzen oder erfahren, was ich noch nicht weiß und irgendwie als Zugewinn am Ende des Textes haben möchte. Also ist ja fast so, kann man nicht in Geld übersetzen, aber es ist irgendwie auch natürlich mein Profit und der tollste, wenn ich danach irgendwie was weiß und besser sehen kann. Und deshalb hat der Text, du nennst es Zugänge, aber deshalb hat er auch eine Sprunghaftigkeit, weil es einerseits eben immer wieder den Versuch gibt, weiterzumachen, aber gut, so komme ich nicht weiter, denn anders, wie geht es weiter? Weil weitergehen muss es natürlich.
Und es gibt ja auch die Wechsel, wenn wir jetzt ganz stark reingehen, zwischen der Ich- und der Wir-Form. Es springt schon. Dann
richtig, ja, und das hat auch damit zu tun, dass Dinge sich manchmal mit dem Ich nicht sagen lassen. Und ein Wir kann ganz fragile, auch private Dinge sagen als Chor und lässt sie nicht umwerfen. Manche Dinge mit dem Ich gesagt, die klingen viel zu persönlich, wenngleich sie das vielleicht nicht mal sind, ja, aber die haben für mich so eine auch Anmaßung und Zutraulichkeit dann zugleich und zu große Nähe. Und ein Wir, wenn das Wir sagt, weiß nicht, fällt mir jetzt so ein, ich habe Wir, also das Wir sagt, ich habe in meiner Kindheit sehr oft Nasenbluten gehabt, dann ist es was anderes, als wenn das Ich das sagt. Mhm. Und deshalb sehr gelitten oder so. Wenn das Wir das sagt, hat es sofort einen Appell und geht auch irgendwie, macht was damit, es erzeugt etwas. Das Ich behält es bei sich und macht vielleicht ein kleines Trauma daraus oder so, dass erstmal, das muss behandelt werden. Aber das ist nicht so interessant für diesen Text zumindest.
Ich denke da gerade direkt an den Anfang von die Woche, wo es heißt, wir sind zu nichts zu gebrauchen. Auch ein starker Satz.
Ja. Das habe ich auch gedacht nach Klagenfurt. Oh Gott, vielleicht ist das auch der Fehler gewesen, dass alle Lesenden, wir sind dumm, doof und dämlich. War vielleicht nicht so gut, das in die jeweiligen Köpfe reinzugeben. Aber ja, genau, das meint natürlich auch ein gewisses politisches Potenzial oder was können diese Protagonistinnen eigentlich erreichen? Was können die?
In der Wir-Form wird aber auch manchmal ganz explizit erzählt. Ich würde gerne mal eine kurze Stelle vorlesen aus deinem Buch. Da heißt es, unsere neue Morgenroutine. Wir stellen fest, dass schon wieder Montag ist. Wir sind entsetzt und schlagen mit der Faust auf den Tisch. Wir treten gegen den Papierkorb. Wir schalten das Radio an und versuchen, den Nachrichten Informationen zu entnehmen. Wir haben schon wieder eine Wahl nicht gut überstanden. Ich habe das so gelesen, als würde man Wut brauchen, um eben über diese Zustände zu schreiben. Warst du wütend?
Auch.
Unter anderem.
Na, definitiv, ja. Also nicht ausschließlich, aber also Wut ist ja dann fast schon wieder der Moment, der auch vom Schreiben wegträgt, weil er mich eigentlich dann verlockt zu handeln, also wie auch immer, oder joggen zu gehen, oder also Wut ist mindestens was beim Schreiben eher hinderlich ist, für mich zumindest, ja, weil ich empfinde Wut als sehr körperlich und muss dann auch körperlich agieren, und Schreiben ist auf eine irgendwie so inverse Art was Körperliches, was da muss man ja doch ein bisschen ruhig sitzen, und wütend ist es schwierig. Insofern gibt es aber natürlich Momente des Wütendseins, klar. Die braucht es und so. Es ist eher auch, glaube ich, andersherum, dass es gar nicht so meine Wut war, sondern dass ich während des Schreibens verstanden habe, dass Wut ein ganz wesentliches Element ist und dass Wut auch vollkommen gerechtfertigt ist in Anbetracht aller Katastrophen und Zumutungen, die vollkommen vermeidbar waren und sind und sein werden.
Es ist ja auch nicht in dem Sinne eine destruktive Wut gewesen, oder? Es ist ja, etwas wurde umgewandelt.
Richtig, ja. Aber das ist natürlich, also der Versuch ist ja auch, die Wut wenigstens nicht selbstzerstörerisch sein zu lassen. Also das ist auch wichtig in diesem Text, ja.
Diese politische Thematisierung oder dieser politische Anspruch, den es ja sicherlich gibt, ist auch in den Kritiken aufgefallen. Und da wurden ganz verschiedene Begrifflichkeiten benutzt. Also manche haben gesprochen von einem Manifest oder von einem Essay. Das Essayhafte wurde auch sehr oft betont. Und tatsächlich beim Bachmann-Preis hat auch ein Jurymitglied, ich glaube, es war Brigitte Schwenz-Harrand, gesagt, es war für sie, könnte es auch eine, Zitat, Rede über die Literatur sein. Mit welcher Einschätzung kannst du dich da arrangieren? Oder ist es gar nichts davon?
Ich glaube, das ist bestenfalls auch alles. Also das, ich mag Manifeste sehr und die sind, ich glaube, alle, also ich lese schon ab und an Manifeste und dieser Duktus ist sicherlich eingeflossen, weil ich ihn auch brauchte, also weil ich auch ein kraftvolles Auftreten brauchte, die Behauptung sozusagen, aber gebündelt eben mit, also inhaltlich nicht mit der ganz klaren Setzung von Zielhaftigkeit oder so, also da gilt es eben auch noch herauszufinden, wo man steht und was eigentlich jetzt gegenwärtig gebraucht wird. Aber da kann ich sofort zustimmen. Und was war das zweite nochmal? Das habe ich schon ganz vergessen.
Das Essay.
Ja, ja, sowieso. Also das ist natürlich jetzt auch ein ganz beliebtes Wort für alle möglichen Textsorten, um ja, vielleicht auch Schreibweisen der Gegenwart zu bündeln, die sich auch andere Texte bedienen und die vielleicht assoziativer arbeiten an mancher Stelle und folglich ja nicht so konventionell erzählen. Aber klar, das finde ich in Ordnung, weil es ja auch eben Versuch heißt, finde ich gut. Und was rede über die Literatur, weiß ich nicht, von mir aus, ja.
Also wenn das die Lesart ist, dann.
Genau, das ist ich glaube, da hätte ich noch eher Schwierigkeiten dazu zu stimmen, aber sehe, woher das kommt und kann dem auf jeden Fall was abgewinnen.
Für mich war es auch eher das Essayhafte, aber das liest ja auch jeder anders und das ist ja vielleicht auch das Schöne. Jetzt spanne ich nochmal den Bogen, denn mit dem Blick auf die Zeit müssen wir leider schon bald zum Ende kommen. Aber das Buch spielt ja in Leipzig, das haben wir schon ganz oft gesagt. Und dass du in Leipzig wohnst, hat bestimmt auch was damit zu tun, wie das Buch am Ende geworden ist. Denn wir haben schon über Ligida und so geredet. Das war ja dann vielleicht auch die Stadt als Brennglas, wo dann so viel auf einmal passiert ist. Man findet sich dort an einigen Orten wieder in der Stadt, also mal auf dem Ring, der um die Innenstadt führt, am Petersburgen, am Waldplatz oder auch auf dem Messegelände, wo die Buchmesse stattfindet. Alles Orte, die jetzt wahrscheinlich Leuten, die nicht aus Leipzig kommen, nicht sagen, aber wir wissen genau, wo sie sind. Machte das für dich einen Unterschied beim Schreiben, dass du in der Stadt bist, über die du schreibst? Ich hätte gedacht, wahrscheinlich braucht man vielleicht auch mal eine Distanz zum Stoff oder zum Ort.
Ja. Also letztendlich habe ich dann danach gedacht, als das Buch fertig und veröffentlicht war, dass ich jetzt ja vielleicht umziehen sollte oder so.
Aber danach erst.
Nee, das hat ja, also das ist, da ist natürlich ganz viel Fiktion und es steht vollkommen zu Recht Roman draußen drauf, auch wenn auf eine fragmenthafte, essayistische, wie auch immer, Art erzählt ist. Aber ein Großteil davon, was da drin ist, oder viel, ist natürlich ganz persönlich motiviert, was ich schon sagte. Und es sind meine Orte und, also meine Orte, ja, mit vielen geteilt, aber es sind Orte, an denen ich bestimmte Erlebnisse hatte, die mich sehr beeindruckt und auch beeinträchtigt und dann wiederum auch befähigt oder sogar befürwortet haben. Und ich kam wirklich nie auf die Idee, die Orte anders zu nennen oder eine Stadt zu erfinden, die es nicht gibt. Nur was ich ganz irritierend finde, ist, wenn der Text als Leipzig-Roman präsentiert wird.
Oh, nee, also, das hätte ich auch nicht gesagt.
Ja, ja, das ist manchmal vorgekommen. Dann dachte ich, das stimmt nicht. Das ist sozusagen wie bei dem Buch davor. Dann war es Saisonarbeit und es ging um Amazon auch, das Arbeiten dort. Und dennoch würde ich nicht sagen, es ist ein Amazon-Roman. Nee. Ja. Aber das sind eben diese Vereinfachungen, die stattfinden. Aber es ist kein Leipzig-Roman. Es ist eher ein Roman über eine Woche, die vielmehr 5, 6, 7 Jahre bedeuten. Schon an einem Ort und zugleich aber auch allgemein, wenn nicht europäisch so, aber glaube ich schon irgendwie deutsch, auch wenn das ganz komisch klingt, deutsch zu sagen.
Ein deutscher Roman.
Ja. So, mein schöner deutscher Roman.
Von der Autorin und Nicht-Übersetzerin Heike Geißler.
Genau.
Es ist kein Leipzig-Roman, aber doch, denke ich, ein sehr gelungener Versuch für mich, verschiedene Dinge beschreibbar zu machen, politische Zustände aufzugreifen, ohne sie, wie gesagt, zu platt und mit der Nase drauf zu stoßen. An dieser Stelle müssen wir das Gespräch schon ans Ende schieben. Vielen Dank, Heike, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ich danke dir.
Ich habe mich sehr gefreut.
Ich mich auch. Und wir sind ja Sisters, weil wir beide Nasen
haben. Genau, für immer verbunden. Und auch wenn unser Gespräch jetzt zu Ende ist, für die Hörerinnen und Hörer ist der Podcast noch nicht zu Ende, denn am Ende haben wir noch ein kleines Schmankerl vorbereitet. Heike, du weißt das nicht, aber in diesem Podcast gibt's auch immer eine Rubrik mit einem Literaturwissenschaftler aus Rostock. Stefan Lesker ist sein Name. Mhm. Und er und meine Kollegin Anna haben ein Gespräch vorbereitet, was ausgehend von deinem Roman Die Woche zur Suche nach einer neuen eigenen Stimme oder dem Finden einer eigenen Sprache ist. Und das gibt's jetzt noch im Anschluss. Also vielen Dank fürs Zuhören. Und jetzt gibt's gleich Stefan und Anna für euch. Tschüss.
Tschüss.
Rascheln aus dem Zettelkasten. Fundstücke aus der Literaturgeschichte mit Stefan Leska.
Moin Stefan. Nachdem wir letzte Folge über Dostojewski gesprochen haben, nehmen wir uns jetzt das Buch Die Woche von Heike Geißler vor. Ja, schön, dass du da bist und Eindrücke und Wissen wieder mit uns teilst.
Hallo, ich hoffe, es ist anschlussfähig, was ich da sage.
Ja, worum geht's in dem Roman? Ich kann ein paar Eckpunkte nennen und du ergänzt, würde ich vorschlagen. Ja. Eine 40-jährige Erzählerin, selbsternannte proletarische Prinzessin, hat zwei Kinder, lebt in Leipzig und erlebt eben dort diese Woche, in der immer wieder Montage zurückkehren. Und ja, ihr Leben generell gerät auch so ein bisschen ins Rutschen. Was passiert da genau?
Ja, also die Zeit löst sich im Prinzip auf. Also es gibt nichts mehr, an was man sich halten kann. Um die Ich-Erzählerin und ihre Freundin herum verändert sich alles. Gentrifizierung in ihrem Stadtteil, die Montagsdemos von Pegida, große zeitgeschichtliche Ereignisse, die da thematisiert werden. Und alles um die Erzählerin herum und um ihre Freundin zerfällt eigentlich. Und da ist diese Woche, in der immer wieder Montage auftauchen, natürlich ein wichtiges Motiv, weil nicht mal mehr der uns allen so gewohnte Wochenablauf ist jetzt sicher. Und das ist eben das Spannende an diesem Buch, dieses Zerfallen aller Kategorien eigentlich. Nicht alle, aber darauf kommen wir vielleicht noch.
Ja, da fällt mir auch noch dieses Surrealistische ein. Es gibt ja auch Riesen, die nebenan wohnen.
Das ist einfach eine Metaphorik für das, was um sie herum passiert. Also das ist die Bedrohungslage dieser beiden proletarischen Prinzessinnen. Das ist einfach so eine Art Transformation dessen, was um sie herum passiert, in ein Märchensetting.
Mhm, ja.
Um das vielleicht auch erklärbarer zu machen. Also man beobachtet da zum Beispiel, wie Pegida gegen etwas auf die Straße geht, für das wir anderen alle eintreten. Wie soll man sich das erklären? Wie soll man das seinen Kindern erklären? Und dann ist dieser Rekurs auf eine Märchenwelt vielleicht, der natürlich immer so ein bisschen augenzwinkert ist in diesem Buch auch, mit einem kleinen ironischen Unterton, ist das vielleicht eine Möglichkeit, das Ganze sich selbst auch zu erklären. Und darum geht es auch in diesem Buch, glaube ich, für die Ich-Erzählerin, sich selbst etwas erklären zu wollen.
Kommen wir dann auf jeden Fall im Laufe des Interviews nochmal drauf, denn wir möchten das Thema Sprache thematisieren. Vorab vielleicht aber erstmal die Frage, fandest du das Buch einfach zu lesen? Weil ich hatte ehrlich gesagt an der einen oder anderen Stelle vielleicht etwas zu knabbern, vielleicht auch gerade wegen dieser manifestartigen Sprache.
Ja, es ist natürlich schwierig, macht es aber auch wieder spannend, weil es ja sowas wie richtigen chronologischen Handlungsablauf ja eigentlich nicht gibt. Ne? Also wir haben so Beobachtungsfetzen der Erzählerin, die sieht irgendwas und erzählt es dann uns, sich selber. Und das ist, macht den Eindruck des Assoziativen. Also was sie sieht, erzählt sie, große Gedanken um Chronologie und um die Art und Weise des Erzählens scheint sie sich nicht zu machen, sondern es scheint so, als würde sie uns das wirklich so erzählen, wie es in dem Moment passiert. Und das macht das Buch natürlich einerseits für jemanden, der vielleicht klassische, sage ich jetzt mal, Romane, die handlungschronologisch sind, ja, wo es dann vielleicht mal einen Zeitsprung gibt, aber die ein bestimmtes Personenensemble haben, die einer bestimmten Handlung chronologisch folgen. Für Leser, die sowas gewohnt sind und sowas erwarten von Romanen, ist das natürlich erstmal eine Herausforderung, aber es macht es natürlich auch ungeheuer spannend. Denn was bleibt eigentlich, wenn dort irgendwie kein berühmter roter Faden vorhanden ist, an den man sich als Leser klammern kann? Und wenn man dann aber über dieses Rezeptionshindernis vielleicht ein bisschen heraus ist, dann bleibt da doch sehr viel.
Das knüpft vielleicht auch so ein bisschen an unser letztes Interview mit Dostojewski an. Aber wenn wir jetzt auf das Kernthema kommen, nämlich diese Erzählform, du hast uns den Begriff des Skats mitgebracht,
genau,
richtig ausgesprochen?
Skats oder Skas. Und das ist etwas, was eigentlich ursprünglich eine mündliche Form der Volksliteratur meint.
Mhm.
Also da erzählt man sich mündlich ein Erlebnis, das man hatte, das einen irgendwie beeindruckt hat, das ist ein unerhörtes, das berühmte unerhörte Ereignis. Also, und das Spannende ist jetzt, dass diese Form des Mündlichen auch in die Literatur irgendwann übergeht. Da haben wir beispielsweise so einen Erzähler, der eine Mündlichkeit zwischen sich und dem Leser simuliert. Der also so tut, als wären die beide im selben Raum, so wie wir jetzt. Mhm. Und da gehen natürlich bestimmte Dinge mit einher. Mündlichkeit ist ja gekennzeichnet durch Unterbrechungen, durch Korrigierungen. Also wenn ich jetzt hier so rede und merke, ich kriege den Satz so nicht zu Ende, dann muss ich ihn nochmal neu anfangen. Das haben wir im Schriftlichen ja nicht. Ne? Da korrigiere ich das. Und das Spannende ist jetzt, dass Dostojewski zum Beispiel oder auch Nikolai Gogol, also so Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts, diese Form des Gasts oder der Mündlichkeit in ihre Literatur übertragen. Also berühmt ist Gogols Die Erzählung der Mantel 1862. Die beginnt wie folgt. Ich lese das mal kurz ab.
Gerne.
In einer russischen Ministerialabteilung. Jetzt kommen vier Gedankenstriche. Jetzt unterbricht sich der Erzähler also. Merkt, ich muss jetzt was korrigieren oder was nachbringen. In einer russischen Ministerialabteilung. Aber es ist wohl besser, ich sage nicht, in welcher Ministerialabteilung es war. Das ist so eine Art plötzliche Idee, Einschub. Na, er überlegt noch, sage ich das jetzt, sage ich das nicht, und kommt dann zu dem Schluss, ich sage es nicht. Mhm. Das ist typische Mündlichkeit simulierende Erzählsituation. Das ist also eine Befreiung eigentlich erstmal vom Zwang des schriftsprachlichen Erzählens. Also ich muss keinen geraden Satz rauskriegen, wenn ich Mündlichkeit simulieren möchte. Ja. Sondern dann ist es sogar gefordert, dass ich eben mich unterbreche, dass ich ungewohnte Satzstellungen oder Wortstellungen im Satz habe. Das verliere ich also. Ich verliere den gewohnten Satz, den wir alle beim Lesen lesen wollen, nämlich den glatten, orthografisch korrekten Satz. Den verlieren wir, aber wir gewinnen natürlich eine ursprüngliche, direktere Form der Kommunikation.
Richtig.
Der hat also nichts geschrieben, sondern der redet mit uns. Das ist das, was ich vorhin meinte bei Heike Geißler. Die Handlungschronologie oder eine stringente Handlung mag verloren gehen, aber dafür werden wir auch oder haben wir das Gefühl, direkter angesprochen zu werden. Wir sind also sozusagen beim Gedanken, der sich in Sprache manifestieren soll, dabei. Und das heißt natürlich auch, dass die Handlung, das Eigentliche, was wir von einem Roman erwarten, in den Hintergrund rückt. Jetzt geht es nicht mehr nur um die Handlung, sondern auch um die Art und Weise des Erzählens. Und daran lasse ich den Leser teilhaben, an diesem Finden eines eigenen Tons, einer eigenen Erzählsprache.
Richtig. Wenn wir jetzt nochmal auf Heike Geißler gucken, sie spricht ja nicht direkt den Leser an, aber sie steht im Dialog, konstant im Dialog mit einer anderen Figur, die es gibt oder nicht. Sie heißt Konstanze, witzigerweise. Genau. Und ihre Gedanken oder der Dialog mit Konstanze, der sprudelt so aus ihr heraus. Mhm. Kommt diese Art des Erzählens auch im Laufe oder wo kommt diese Art des Erzählens auch im Laufe des 20. und 21. Mhm. Jahrhunderts gerade vor? Auch mit so einem Anspruch vielleicht, der da eigentlich hintersteckt?
Ja, also gerade in der deutschen Literatur gibt es da auch relativ neuere Beispiele. Also Reinhard Götz zum Beispiel, der uns oder vielen vielleicht noch bekannt ist, ist ja ein Auftritt beim Bachmann-Lesewettbewerb, wo er sich während seiner Lesung die Stirn aufschlitzte.
Oh ja.
Der ist natürlich durch viel mehr bekannt geworden als durch das. Unter anderem hat er 2008 ein Buch mit dem Titel Loslabern geschrieben. Und das verfolgt eben genau diese Ästhetik des Drauf-Los-Erzählens. Das fängt auch genauso an. Da entwirft sich einer sozusagen eine Poetik des momentanhaften Erzählens. So wie ich sehe und es versuche sprachlich zu relesen, so teile ich es mit. Also der losgelaberte Text, sagt Götz, das ist die höchste Form der Textethik. Das ist also die eine Form, die so ein bisschen vielleicht nah bei Heike Geißler steht. Jetzt gibt's noch eine andere Ästhetik, die auf diese Momenthaftigkeit abhebt. Das ist die sogenannte Schnappschusstechnik. Man hat das Gefühl, wenn man so einen Schnappschusstext liest, ein Foto zu sehen. Und zwar in dem Moment, wo es aufgenommen wurde. Also Rolf-Dieter Brinkmann zum Beispiel, Lyriker, Ende des 20. Jahrhunderts, sehr jung gestorben, hat das in seinen Gedichten eigentlich super vorexerziert, wie sowas geht. Also es gibt eins, das heißt Samstagmittag. Ein Männerarm, nackt, mit einem Stückchen Unterhemd, zieht die Gardine wieder zu. Vor ein anderes Fenster ist ein Stück Pappe geheftet. Ein großer grüner Kaktus ist nach draußen gestellt worden. Er soll noch größer werden, weil es regnet hier und da. Das heißt, da bekommen wir also Momentaufnahmen geliefert. Wie ein Bild. Ein Männerarm nackt mit einem Stückchen Unterhemd. Wie auf einem Foto. Das ist also eine andere Art Ästhetik des Moments. Also wir haben eine Ästhetik des Moments, die uns als Leser sagt, wir sind in dem Moment mit der Erzählerin oder dem Erzähler zusammen drin. Und es gibt eine Ästhetik des Moments, die sagt, ich zeige euch ein Foto dieses Moments. Mhm. Ja, sodass wir es betrachten können im Prinzip. Das sind so die zwei Ausprägung dieser Ästhetik des Momenthaften, die sich mir immer aufdrängen, wenn ich den Begriff Gas höre oder eben, wenn ich so einen Roman wie Heike Geißler lese. Man darf das jetzt nicht zusammenschmeißen, das ist eine andere Herangehensweise an diese Ästhetik. Richtig. Aber was bleibt, ist, dass dieser Moment, der Augenblick, eine Rolle spielt. Bei Heike Geißler geht es eben darum, wie finde ich eine Sprache, um das zu bewältigen, was da auf mich zukommt. Das ist also auch ein Buch, in dem es um das Suchen nach einer eigenen Sprache, nach einem eigenen Ton geht.
Ich habe gemerkt beim Lesen, wie du auch eben schon gesagt hast, es gibt keine Handlung, aber man lernt diese Person besser kennen. Ich weiß, es ist eine selbstbewusste Frau. Sie hat Wut, sie äußert Gesellschaftskritik. Das liest man alles heraus, aber man liest eben auch heraus, sie ist überfordert, sie ist ratlos, sie zweifelt sehr oft. Und gerade das liest man oft heraus, nicht weil über diese Themen erzählt wird, sondern genau eben, wie über diese Themen erzählt wird. Ja, was passiert da bei Geißlers Erzählweise genau? Sie schreibt ja auch in der Wir-Form.
Genau. Wer ist dieses Wir, kann man sich auch fragen. Ist das so eine Art verdecktes Ich? Ne? Ist das so ein kolloquiales Wir, also wir alle? Oder meint das eine bestimmte Gruppe?
Ja.
Na, also ein Wir impliziert auch immer, es gibt die anderen, wir und die anderen. Und bei Heike Geißlers Buch ist es eben so, dass das ja auch eine dezidiert weibliche Stimme sein soll.
Richtig, ja.
Und daher rührt dieser Kampf mit sich und dem eigenen Ton, mit der eigenen Stimme. Denn was hier versucht wird, ist, in einen immer noch primär männlich geprägten Diskurs eine weibliche Stimme hineinzuschreiben.
Ja.
Und dieser Ton, der eben eine Alternative zu diesem männlichen Diskurs mitbringt, der muss eben erst noch gefunden werden. Und genau davon handelt das Buch eigentlich. Wie finde ich diesen Ton, ne? Und das weiß die Erzählerin ganz genau, ne? Sie weiß, sie muss es noch herausfinden, aber sie weiß, da wird irgendwas passieren. Sie sagt relativ in der Mitte, wir arbeiten da an einer Redeweise, die uns selber noch überraschen wird. Also sie weiß gar nicht, wohin führt das.
Und das ist vielleicht auch so das Anspruchsvolle, von dem du eben geredet hast, ne? Das dann auch nochmal literarisch zu präsentieren und zwar so, dass es beim Erzähler ankommt.
Ja, und nicht nur das, ne? Es gibt ja althergebrachte Redeweisen über gesellschaftliche Ereignisse.
Richtig, ja.
Die sind nicht nur männlich geprägt, sondern so eine althergebrachte Redeweise wäre auch der klassische Roman, die klassische historische Untersuchung zum Beispiel. Und die Schwierigkeit ist nicht nur, einen eigenen Ton zu finden, sondern man ist ja immer vorgeprägt von, im Buch heißt es, verstaubten Redeweisen.
Ja.
Und die dringen immer wieder ein in die Stimme der Erzählerin. Und sie merkt, das wird schwierig, mich davon zu lösen. Ne? Sie sagt, 100 Seiten später, wir sind eine Art Sprachrohr grob ausformulierter Gedanken anderer Leute. Wir sind die Stimme derer, die wir gar nicht mehr hören wollen. Das ist so ein Moment der Resignation und des Kampfes mit sich selber.
Das sich fragen während des Erzählens, so, ne? Also, ob man das so sagen kann.
Genau. Also, wenn die Erzählerin zum Beispiel von diesen, von der Buchmesse erzählt und wenn sie dann sagt, sie hat diesen Antaios-Stand, diesen rechten Verlag, wo es damals ja die Riesenkontroverse gab, ob der überhaupt auf der Buchmesse sein soll oder nicht, hat sich den angeguckt. Oder wenn sie sagt, sie hat eine Montagsdemo gesehen, auf der Dunja Hayali berichtet hat, dann geht es gar nicht um diese Begebenheiten. Die kennen wir aus den Nachrichten, aus den Zeitungen, aus anderen Büchern. Sondern es geht eigentlich darum, sich im Stil zu üben. Es ist eigentlich eine Stilübung, dieses Buch. Und zwar eine Stilübung dergestalt, dass man versucht, eben diesen althergebrachten, verstaubten Redeweisen einen neuen Ton entgegenzusetzen. Und der ist am Ende des Buches nicht fertig, sondern es ist immer noch ein Kampf.
Und ich denke, da ist auch der Lesende dann auch ein Teil des ganzen Prozesses.
Ja, na klar, der wird damit reingezogen durch dieses immer wieder Thematisieren des eigenen Erzählens.
Richtig. Genau. Und abschließend, um nochmal auf meine Schwierigkeiten vom Anfang, die ich erwähnt habe, zurückzukommen, kann eben, dass man als Lesender den Prozess begleitet, ja auch gerade dieses schwerliche Nehmen, weil man weiß, ich bin Teil davon, bin Teil dieser Emanzipation, nenne ich es jetzt sogar auch mal, und achte dann beim Lesen auch vielleicht viel weniger auf das, was erzählt wird, sondern wie es erzählt wird.
Das schärft die Aufmerksamkeit, ne? Wir sind in der Situation mit dabei.
Und jetzt nochmal, was sind so für dich die wichtigsten Punkte für das Fazit in Bezug auf das Buch Die Woche?
Die wichtigste Erkenntnis, die man immer bei sowas hat, ist, wenn man sagt, okay, das ist ein mündliches Erzählen, dann denkt man immer, da steckt ja gar nicht viel Arbeit drin. Ne? Ich labe einfach los, wie Götz sagt. Aber das darf man nicht denken, denn das ist ja wieder ein Medienwechsel. Ne? Wir müssen jetzt mündliche Sprache in die Schrift überführen. Und das ist eine Heidenarbeit, das braucht viel Planung. Und natürlich hat Heike Geißler ihren Ton gefunden. Aber sie wird ihn nicht uns von vornherein vorsetzen, sondern uns daran teilhaben lassen. Indem sie sich eine Erzählerin schafft, die um diesen Ton ringt.
Ja.
Und das finde ich ist sehr schön an diesem Buch. Man spürt, wie viel Arbeit dahinter steckt und wie viel Planung und wie viel gedankliche Leistung dahinter stecken muss, so einen Ton in die Schriftsprache zu übertragen. Das ist bei Götz so, das ist bei Geißler so, das ist bei Tristram Shandy auch so.
Deswegen umso wichtiger, das auch nochmal aus dieser Sichtweise zu erwähnen und den Lesenden mitzugeben. Danke, dass du da warst, Stefan.
Vielen Dank.
Bis bald.
Rascheln aus dem Zettelkasten. Fundstücke aus der Literaturgeschichte mit Stefan Leska.
Vielen Dank an Heike Geißler, Anna Ahlers und Stefan Leska. Das war die mittlerweile 14. Ausgabe von Kapitelrauschen. In der Beschreibung zur Folge findet ihr noch ein paar weiterführende Links zu den angesprochenen Themen. Zum Beispiel zu Heike Geißlers Auftritt beim Bachmann-Preis im letzten Jahr. Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast teilt, sei es mit euren Freundinnen und Freunden oder in den sozialen Medien. Auf Instagram und Facebook könnt ihr auch mehr über die Arbeit des Literaturrats erfahren. Und wenn ihr den Podcast über Spotify oder Apple Podcasts hört, lasst uns doch gern eine Bewertung da. Danke an euch fürs Zuhören und bis bald.
Kapitelrauschen, der Literaturpodcast für Mecklenburg-Vorpommern.